Ja, liebe Jugend, ich grüße euch von ganzem Herzen. Ich freue mich riesig, euch zu sehen. Wir sind nach wie vor in der Reihe über die Bergpredigt. Und ich freue mich sehr, sehr auf heute. Und bevor wir einsteigen, lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, vielen, vielen Dank für die wunderbaren Texte, die wir gerade singen durften. Herr, das sind diese zwei Wunder, die wir bekennen. Herr, unsere absolute Unwürdigkeit und dass du uns würdig gemacht hast. Herr, genauso ja, bekennen wir diese zwei Dinge, dass wir nicht gerecht sind und doch Gerechtigkeit erfahren haben, weil du uns gekleidet hast, Jesus, im Kleid der Gerechtigkeit. Herr, und ich bete darum, dass du jetzt einfach uns dein Wort auftust und dass du mich unnützen Knecht gebrauchst und dass wir hier ermutigt werden, Herr. Herr, ich bete darum, dass du uns heute Hunger und Durst gibst nach dir. Herr, wir dürsten und hungern so oft nach den falschen Dingen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns heute einfach deine Herrlichkeit zeigst, dass wir getrieben sind von dem Verlangen nach dir, Tag und Nacht. Herr, und so bitten wir dich, dass du einfach jetzt dein Wort verkündigst und dass du uns dein Wort auftust, dass du uns Wunder sehen lässt an deinem Gesetz, Herr. Dass wir heute erfahren, dass dein Wort süßer ist als Honig und besser ist für uns, Herr, als jedes Festmahl dieser Erde. Herr, wir bitten dich, rede du, Herr, denn deine Knechte, deine Kinder hören. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Situation, die wir, glaube ich, kennen. Stellt euch bitte Folgendes vor: Ihr freut euch so richtig auf ein Essen. Vielleicht am Sonntagnachmittag, vielleicht seid ihr eingeladen und ihr habt extra 2 Tage gefastet, um dann richtig bei eurem Gastgeber reinhauen zu können. Ja, wir wissen alle, wen ich jetzt gerade vor Augen habe aus der Jugend. Arthur Goertzen. Spaß. Nee, aber stellt euch das bitte vor. Ihr freut euch so richtig auf das Essen. Und dann kommt ihr und der Tisch ist reich gedeckt und ihr habt so einen Hunger und freut euch auf das Essen. Wer kennt das? Darf ich mal fragen? Komm nicht so schüchtern. Wer kennt das? Fakt ist, keiner kennt das. Was meine ich? Der André hat mir mal eine Geschichte erzählt, die mir sehr nachgeht. Und zwar, es kam oft bei denen vor zu Hause, dass der André runtergekommen ist und gefragt hat, oh Mama, wann gibt's Essen? Ich hab so Hunger. Und der Opa von ihm immer wieder das Gleiche gesagt und in einem schon gereizten Ton, du weißt nicht, was Hunger ist. Und da ist was dran. Keiner von uns, würde ich behaupten, hat wirklich Hunger erlebt. Einen Zustand, auf den es keine sofortige Lösung gibt. Einen Zustand, der, wenn er anhält, zum Tod führt. Und das ist auch die Besonderheit von unserer heutigen Glückseligpreisung. Wir persönlich haben keine Berührungspunkte damit. Ganz anders als bei den anderen Seligpreisungen. Wir haben volle Kühlschränke. Wir haben sogar mehrere Kühlschränke. Wir haben Lidl. Lidl lohnt sich. Aldi, Globus, da ist die Welt noch in Ordnung. Alles um uns herum. Und wenn man was ganz Schnelles braucht, dann Fast Food. Die vorherigen Glückseligpreisungen, mit denen haben wir Berührungspunkte. Wir sehen doch eine gewisse Armut in unserem Land, wenn wir wirklich Bettler sehen. Da sind wir damit konfrontiert. Wir wissen, was es bedeutet zu trauern, die zweite Glückseligpreisung. Jeder hat das schon erfahren. Wir wissen auch in gewisser Weise, was Sanftmut ist und erleben das auch ein Stück weit und könnten, denke ich, auch Menschen benennen, die wir als sanftmütig empfinden. Aber hungern und dürsten kennt keiner von uns. Eine Notlage, für die es keine sofortige Lösung gibt. Und das ist auch die Herausforderung von heute, uns in diesen Zustand mit hineinzunehmen, den wir eigentlich so nicht kennen. Es ist ein Zustand, der keine sofortige Lösung hat. Und der Versuch, eine Lösung zu finden, lässt Menschen ganz seltsame Dinge tun. Später werde ich euch noch ein bisschen mehr dazu sagen, nämlich von der Geschichte von Son Uk Lee. Lasst mich eure Stimme sein, lautet ihr Buch. Und da berichtet sie von einer Geschichte, die sehr, sehr gut zu heute passt. Aber ich werde euch später noch etwas daraus vorlesen. Und zwar beschreibt sie eine Situation, sie wurde eingeliefert in die Arbeitslager von Nordkorea und erlebt dort, ja, vielleicht den schlimmsten Zustand, den man überhaupt auf diesem Planeten erleben kann. Unter absoluten Horrorbedingungen extrem viel und hart arbeiten zu müssen. Da gab es eine Situation, da sind die Insassen auf die Idee gekommen, Lehm zu essen, weil sie so gehungert haben. Und sie haben sich so kleine Lehmbällchen gemacht und haben sie gegessen und sie haben ihnen so gut geschmeckt. Warum? Weil sie so einen Hunger hatten. Also wir sehen, Hunger bringt uns dazu, ganz seltsame Dinge zu tun. Und es gab eine Begebenheit in der Geschichte, die ich euch beschreiben möchte. 436 vor Christus warfen sich Zehntausende Römer in den Fluss Tiber und ertränkten sich selbst, weil sie lieber ertranken, als am Hungertod zu sterben. Und diese zwei Beispiele zeigen uns, denke ich, was es wirklich bedeutet, zu hungern und zu dürsten. Ein Zustand der absoluten Verzweiflung. Und mit diesem Bild hat Jesus uns etwas zu sagen. Mit diesem Zustand möchte uns Jesus heute etwas verdeutlichen. So schlagen wir auf Matthäus Kapitel 5, Vers 6. Matthäus 5, Vers 6. Und hier heißt es: Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Der Titel lautet gemäß unserer Predigtserie: Der einzige Weg zur Glückseligkeit, hungere und dürste. Jesus nimmt uns mit in diesen verzweifelten Zustand und überträgt diesen verzweifelten Zustand auf unsere Seele. Übrigens, dieser Zustand war den damaligen Zuhörern viel bekannter als uns. Jesus benutzt dieses Bild, das sie kannten. Ihr Körper hungerte, ihr Körper dürstete nach Essen und nach Trinken. Und Jesus benutzt dieses Bild, um zu zeigen, wie sehr unsere Seele nach Sättigung schreit, hungert und dürstet. Die Leute in den Arbeitslagern von Son Uk Lee waren bereit, Lehm zu essen. Und genauso ist der Mensch bereit, seine Seele mit Dingen zu füllen, wie geistliche Lehmbällchen. Verzweifelt auf der Suche nach Sättigung. Ich gebe euch ein paar biblische Beispiele. Der reiche Narr, schlagt das gerne mit mir auf, das ist Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12. Wir werden uns jetzt Menschen anschauen, die verzweifelt nach dieser Erfüllung ihrer Seele strebten. Und was sie bereit waren zu tun, um diesen verzweifelten Zustand ihrer Seele zu stillen. Und hier, ihr kennt die Geschichte vom reichen Narren, er hat sich immer mehr angehäuft, hat immer größere Scheunen gebaut. Und dann sagt Jesus letztendlich zu ihm, Vers 20 ist es, in Vers 16 beginnt die Geschichte, Vers 20, da sagt Gott zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Wir sehen dasselbe auch in Lukas Kapitel 15, schlag gerade ein paar Seiten weiter, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Oh, wie sehr hat er sich danach gesehnt, erst einmal das Geld von seinem Vater zu bekommen und dann dieses Geld aufzubrauchen für das, was er will. für ein ausschweifendes Leben. Wir sehen dasselbe bei Saulus. Wonach hat er gestrebt vor seiner Bekehrung? Nach Anerkennung. Er beschreibt sich selbst als der aufgehende Stern der neuen Generation. Das war sein ganzes Ziel. Er wollte diesen Hunger nach Anerkennung stillen. Dasselbe sehen wir auch bei Nebukadnezar, seinen Hunger nach Ehre. Und er steht auf seinem Palast und sagt, habe nicht ich das alles gemacht. Ich habe mich erinnert an diese Stelle aus Fluch der Karibik 1, diese Piraten, die verflucht sind und die im Mondlicht zu Skeletten werden und sie trinken und essen und man sieht, wie das alles aus dem Skelett rauskommt. Ein bisschen ekliges Bild, aber das verdeutlicht ganz gut, was mit unserer Seele passiert. Nämlich, dass wir in einem seelischen Zustand sind, wo wir verzweifelt essen und trinken und abseits von Gott, von Jesus, keine Erfüllung finden. Diese Beispiele verdeutlichen, dass wir Menschen getriebene Wesen sind, und zwar jeder Einzelne, auf der Suche, den seelischen Hunger zu stillen. Schlagt mit mir auf 1. Johannes 2, 15 bis 17. 1. Johannes, Kapitel 2, 15 bis 17. Und hier zeigt uns Jesus, was mit dem Hunger dieser Welt geschieht. Und hier heißt es, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Das heißt, alles, was die Welt zu bieten hat und unserer Seele zur Sättigung anbietet, wird letztendlich vergehen und nicht erfüllen. Und ihr kennt dieses berühmte Beispiel aus Jesaja, Kapitel 2, wo Gott sagt, sie haben mich verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, die kein Wasser halten. Womit uns Gott auch hier zeigt, sie sind auf der Suche nach der Erfüllung und haben sich von Gott abgewandt, um woanders ihre Seele zu sättigen. Zurück zum verlorenen Sohn aus Lukas Kapitel 15. Zuerst hatte er Hunger nach Geld, nach irdischen Schätzen. Danach hatte er Hunger, dieses Geld zu benutzen, um seine Lust auszuleben in Ausschweifung und Begierde. Danach wurde sein Hunger so groß, nachdem die Hungersnot kam, dass er bereit war, Schweineschoten zu essen. Aber dann veränderte sich sein Hunger. Und sein Hunger wurde so groß, dass er letztendlich zu seinem Vater zurückkehrte. Und mit Sicherheit gibt es viele Aspekte, die wir heute betrachten könnten. Aber auf diesen Aspekt wollen wir heute unseren Fokus legen. Auf diese Sehnsucht des verlorenen Sohns zurückzukehren zum Vater. Auf diese Art des Hungers, nämlich auf den Hunger des Gläubigen nach der Gerechtigkeit, nach unserem Herrn. Die Gläubigen haben einen unersättlichen Hunger nach Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Es ist der Puls des christlichen Lebens. Und Gott selbst hat den zunächst unstillbaren Hunger nach Sünde bei der Errettung mit dem unstillbaren Durst nach Gerechtigkeit ersetzt. Wisst ihr, Essen und Trinken sind absolute Grundbedürfnisse des menschlichen Lebens. Und genau das benutzt Jesus, um uns zu zeigen, für den Gläubigen ist der Hunger und der Durst nach Gerechtigkeit die Grundversorgung, das absolute Grundbedürfnis des Christen. Kein Körper kann Hunger und Durst einfach abstellen. Einfach sagen, okay, jetzt hungere ich nicht mehr, jetzt dürste ich nicht mehr. Genauso wenig kann ein Gläubiger diesen Hunger, diesen Durst nach Gerechtigkeit einfach abstellen. Er ist da. Und bevor wir so richtig reingehen in den Text, möchte ich einige Fragen hier in den Raum stellen. Nämlich, wonach hungern wir? Wonach hungerst du jetzt in deiner jetzigen Lebenssituation? Wonach hast du Durst? Was beschäftigt dich, wenn du morgens aufstehst? Dein Job, deine Beziehung, die kaputt ist oder eine Beziehung, die du dir wünschst? Anerkennung, Ehre. Etliche Sachen können uns antreiben. Etliche Sachen können das sein, wonach wir uns sehnen, wonach wir uns worin wir uns Erfüllung erhoffen. Ich möchte euch jetzt diese Geschichte vorlesen und euch zeigen, dass die Dinge, mit denen wir unsere Seele nähren, zunächst einmal gut schmecken können, aber letztendlich den Tod bringen. Und das lese ich euch einmal vor, diese Geschichte von den Lehmbällchen. Als ich zurück an den Fluss kam, um die nächste Ladung Erde zu holen, schob einer der Gefangenen mir etwas in die Hand. Registratoren, sagte sie. Willst du auch was? Hier, es ist gut. Probier mal. Ich sah sie fragend an. Sie wiederholte. Es schmeckt nicht schlecht, so ähnlich wie Reisplätzchen. Ich öffnete meine Hand und sah eine kleine braune Lehmkugel. Was sollte das? Wollte sie mich zum Besten halten? Die Gefangene sah, dass mein Gesicht rot vor Zorn wurde und redete mir zusammen mit einigen der anderen Frauen zu. Probier's mal, sagten sie, es schmeckt köstlich. Welcher Mensch isst denn Lehm? Fragte ich. Wir haben schon eine ganze Menge gegessen. Es macht richtig satt. Ich schob mir neugierig ein kleines Stück von dem Lehm in den Mund. Die Frauen hatten recht, der Ton zerschmolz in meinem Mund, als ob er Schokolade wäre. Und ich aß etwa eine Handvoll von dem Ton. Er füllte mir den Magen und schien mir neue Kraft zu geben. Ich achtete darauf, den Lehm ganz langsam in meinen Mund zergehen zu lassen und nicht zu kauen, damit die Wächter nichts merkten. Ich überspringe eine kleine Passage. Als die Frauen zurück in ihren Zelten waren, bekamen viele furchtbare Magenkrämpfe. Ein Wächter kam und sagte, was ist los mit euch? Reichen euch die drei Männer noch nicht? Die wurden umgebracht. Ihr habt unbedingt Lehm essen wollen, also haltet die Klappe. Die Gefangenen, die besonders viel von dem Lehm gegessen hatten, wandten sich schreiend vor Schmerzen auf dem Fußboden, bis sie starben. An diesem Abend starben an die 20 Frauen, weil sie zu viel Lehm gegessen hatten. Hier sehen wir auf der einen Seite diesen verzweifelten Zustand unserer Seele. Diesen verzweifelten Zustand, wenn wir in diesem Zustand des Hungers sind, dass wir bereit sind, alles Mögliche zu tun, um diesen Hunger zu stillen. Und warum ich das auch vorgelesen habe, ist, um zu zeigen, diese Lehmbällchen haben am Anfang gut geschmeckt, aber letztendlich haben sie den Tod gebracht. Und was ist das für ein tolles Bild für die Sünde und für die falschen Dinge, mit denen wir uns oft ernähren. Und mögen wir heute wirklich eine Ernährungsumstellung erleben, dass wir hungern und dürsten nach wahrer Gerechtigkeit, die nur bei Jesus zu finden ist. Heute, so wie die letzten Male, wollen wir auch einige Fragen stellen. Und wir fangen an mit der ersten Frage. Wie passt diese Seligpreisung zu den anderen Seligpreisungen? Wir haben bereits viel darüber gesprochen und möchte das kurz fassen. Spurgeon sagt, die erste Seligpreisung, die geistlich Armen, ist die erste Erfahrung der Christen, die sie überhaupt im geistlichen Leben erleben. Denn niemand kommt zu Gott, der denkt, geistlich reich zu sein, sondern nur die, die wissen, dass sie geistlich arm sind. Deswegen nennt Spurgeon das die erste Erfahrung des Christen. Und deswegen ist es auch die erste Seligpreisung. Es ist das Verständnis, die Erkenntnis, dass wir Sünder sind. Die zweite Seligpreisung ist der emotionale Part dazu. Du erkennst das und du bist traurig darüber. Du trauerst über diesen Zustand. Die dritte Seligpreisung bringt einen charakterlichen Zug mit sich, nämlich die Sanftmut. Eben weil du weißt, wie erbärmlich du bist vor dem Herrn, nimmst du dich selbst nicht so wichtig und bist sanftmütig. Spurgeon beschreibt es auf der einen Seite mit einer Treppe, die immer weiter in die Demut hinuntergeht und auf der anderen Seite mit einer Leiter, die Schritt für Schritt in Heiligung wächst. Nachdem der sündige Zustand erkannt wurde, nachdem man trauert über diesen Zustand, nachdem man seinen Bankrott vor Gott erlebt hat, als Bettler zu Gott gekommen ist, nachdem man Vergebung erlangt hat, nachdem man das Bürgerrecht im Himmel erlangt hat, Nachdem man Trost erlangt hat, hat man Durst nach mehr. Und so ist dieser Durst der Gerechtigkeit ein wesentliches Merkmal von uns Christen. Lass uns kurz über Gerechtigkeit sprechen und wie das mit uns Christen zusammenhängt. Schlag mit mir auf Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, Vers 26. Und hier heißt es: Unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus Christus ist. Dann Vers 28. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Schlag mit mir auf, Römer Kapitel 5, Vers 1. Und hier schreibt Paulus erneut: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und noch Römer 8, Vers 30. Und hier lesen wir: Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und ich habe gerade schon gesagt, Menschen, die das erfahren haben, haben Hunger nach mehr. Und es ist der Zustand des Christen, noch mehr nach Gerechtigkeit zu hungern. Und erneut sehen wir zwei Dinge an den Seligpreisungen. Auf der einen Seite beschreiben sie die Konditionen, um ins Himmelreich eintreten zu können. Und auf der anderen Seite beschreiben sie die konstanten Merkmale der Menschen, die dort eintreten werden. Die Konditionen als auch die konstanten Merkmale. Man kann es auch so formulieren: Das Bürgerrecht im Himmel geht jetzt einher mit der geistlichen Armut, mit dem trauernden Zustand, mit dem hungernden Zustand und mit dem dürstenden Zustand. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie wir schon die letzten Male gesehen haben, wir sind geistlich arm, wir sind geistlich reich. Wir trauern und freuen uns alle Zeit. Wir hungern und sind alle Zeit gesättigt. Paradox. Ohne diese Dinge kann niemand das Himmelreich Gottes sehen. Niemand kommt erhobenen Hauptes zum Herrn gelaufen. Man kommt nur gekrochen zum Herrn. Und das Nebenprodukt von all diesen Dingen ist Glückseligkeit. Das Hauptziel ist Gott selbst. Nun, nachdem wir die erste Frage beantwortet haben, wie diese Seligpreisung in dieser Sequenz der anderen Seligpreisungen hineinpasst, wollen wir uns der zweiten Frage widmen, nämlich: Was bedeutet es, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten? Hunger und Durst war den damaligen Zuhörern viel bekannter als uns. Die Gesellschaft war viel anfälliger für Hunger und Durst und deswegen auch viel mehr besorgt. Es ist wahrscheinlich, dass während der Bergpredigt die Menge umgeben war von Feldern und den Zuhörern war absolut bewusst: Ein Sturm kann all diese Felder zerstören und die Hoffnung auf Nahrung kann mit einem Sturm dahin sein. Wie ich schon anfangs sagte, es ist dieser verzweifelte Zustand, auf den es keine sofortige Lösung gibt, ja, der lebensbedrohlich ist. Und stellt euch Folgendes vor: Ihr trefft einen hungernden Menschen. Jetzt angenommen, ihr geht durch die Wüste und ihr seht da jemanden. Und der ist kurz vor dem Sterben, ist am Verhungern und am Verdursten. Und ihr sagt ihm: Ey, ich sehe, dir geht's richtig schlecht. Ey, aber ich habe richtig viel Geld gerade da. Komm, ich geb's dir. 10.000. Was wird er wohl sagen? Du sagst: Oh Mann, das bringt dir nichts. Okay, Ich gebe dir meine Kleidung. Ich gebe dir mein Auto, hab richtig gutes Auto gekauft. Ich habe ein Haus gebaut, komm, ich schenk's dir. Ich bezahle dir den nächsten Urlaub. Und ihr seht, worauf das hinausläuft. Der Hungernde und der Dürstende interessiert sich für diese Dinge in dieser Situation nicht. Ihn interessiert nur diese eine einzige Sache, nämlich Essen und Trinken. An allem anderen hat er kein Interesse. Diese eine Sache, wonach er sich sehnt, kann durch nichts ersetzt werden. Selbst nicht durch alle Schätze dieser Welt. Wisst ihr, und genau so sollten Christen nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Dass, wenn dir andere Sachen angeboten werden, dass du wie dieser verdurstende und hungernde Mensch einfach nur sagen kannst, das interessiert mich nicht. Ich brauche Gerechtigkeit, sonst sterbe ich. Der Hunger nach Gerechtigkeit sollte unser Merkmal sein. Nun, ich hoffe, euch ist eine Frage im Kopf, nämlich, wir sind doch schon gerechtfertigt. Warum sollten wir noch nach Gerechtigkeit hungern? Fehlt etwas bei unserer Rechtfertigung? Müssen wir etwas hinzutun? Und wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite die Rechtfertigung und auf der anderen Seite die Heiligung. Und ich möchte euch einfach kurz in die systematische Theologie von Wayne Grudem mit hineinnehmen und diese zwei Begriffe unterscheiden. Rechtfertigung ist der einmalige Akt Gottes, jemanden zu retten. Und er definiert das wie folgt. Die Rechtfertigung ist der augenblickliche, rechtliche Akt Gottes, in dem er unsere Sünden vergibt, Christi Gerechtigkeit als uns gehörend betrachtet und uns für gerecht vor ihm erklärt. Er macht ein ganz praktisches Bild, das sehr hilfreich ist, um zu zeigen, dass dieser Punkt aus zwei Bestandteilen besteht. Nämlich, wir brauchen auf der einen Seite Vergebung, weil wir im Minusbereich sind, mathematisch gesprochen. Und durch die Rechtfertigung kommen wir in den neutralen Zustand. Uns ist vergeben. Aber das reicht noch nicht. Und der zweite Bestandteil ist die Rechtfertigung selbst, wo wir aus dem neutralen Zustand in den positiven Zustand kommen. So dass wir nicht nur nichts Falsches getan haben, sondern die Gerechtigkeit Christi angezogen haben und so angeschaut werden vom lebendigen Gott, als hätten wir ausschließlich seinen Willen getan. Und das ist möglich durch das Werk Christi am Kreuz. Und das bedeutet es, gerechtfertigt zu sein, ein für alle Mal. Die Rechtfertigung passiert einmal und ist Gottes alleiniges Werk. Kommen wir zur Heiligung. Die Heiligung ist ein Zustand, der das ganze christliche Leben andauert. Und hier wirken wir mit Gott zusammen. Grudem definiert es wie folgt: Heiligung ist ein fortschreitendes Werk Gottes und der Menschen, das uns immer mehr von der Sünde befreit, uns Christus in unserem wirklichen Leben immer gleichförmig macht. Christen hungern in ihrem Leben danach, mit dem in Einklang zu kommen, was uns geschenkt wurde. Ich sag's doch mal, Christen hungern danach, mit dem in Einklang zu kommen, was ihnen bereits geschenkt wurde. Wir wurden bereits gerechtfertigt und jetzt wollen wir auch gerecht leben. Und das ist ein Kampf, Leute, weil wir die Sünden in diesem Leben nicht ablegen werden. Leute, und eben weil wir so viel von Gott geschenkt bekommen haben, eben weil wir ihn kennen, wollen wir immer mehr von ihm, immer mehr von seiner Gerechtigkeit. Es ist so wie das folgende Beispiel. Stell dir dein absolutes Lieblingsessen vor, dein Lieblingsnachtisch. So, und du hast gut gegessen zu Mittag und dann kommt der Nachtisch. Und du freust dich drauf und du genießt ihn und er schmeckt so gut. Aber irgendwann kommt der Punkt, dass du voll bist. Aber du sagst, oh, ich könnte noch weiter essen. Und genau so ist es in unserem christlichen Leben. Wir haben die Gerechtigkeit Christi bekommen, aber wir wollen mehr. Wir wollen diese Gerechtigkeit sehen in unserer Lebensweise, in der Art, wie wir unseren Alltag verbringen. Wir wollen immer mehr. Ich gebe euch ein paar Bibelbeispiele. David hat so viel erlebt mit dem Herrn. So viel. Und was sagt er in Psalm 42? Meine Seele hungert und dürstet nach dir. Als ob er nicht schon genug erlebt hat. Er sagt, ich dürste nach dir. Wie war es bei Paulus? Was hat er nicht alles erlebt vom Herrn? Ich meine, er hat gebetet und Tote sind auferweckt worden. Und was sagt er in Philipper 13? Mein Wunsch ist es, ihn mehr zu kennen. Schauen wir uns Mose an. Ich meine, was hat er nicht alles erlebt? Beginnend bei dem brennenden Dornbusch. Er hat Gottes Stimme gehört. Er hat gesehen, wie Gott Ägypten gerichtet hat. Die 10 Plagen mit den eigenen Augen sehen. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, er steht vor dem Toten Meer, vor dem Roten Meer und das Meer teilt sich. Das hat er gesehen mit seinen eigenen Augen. Und wisst ihr, wie reagiert er? Er sagt nicht, Herr, danke, jetzt habe ich genug gesehen. Herr, ich habe so viel gesehen, boah, jetzt bin ich satt. Oh, vielen Dank. Nee. Was sagt er in Exodus 33, 18? Da wird sein Herzenswunsch sichtbar und er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ist das nicht interessant? Es scheint so, als würden gerade die Menschen, die schon so viel mit dem Herrn erlebt haben, noch mehr von ihm wollen. Als ob gerade die Menschen noch mehr Hunger und Durst nach ihm haben. Und warum ist das so? Je mehr wir ihn kennen, desto mehr hungern wir nach ihm. Weil wir sehen, wie herrlich er ist. Weil wir sehen, wie köstlich er ist. Man kriegt nicht genug. Und ich will dich fragen, hast du Hunger? Und ich will dich fragen, hast du richtig Hunger? Auf die richtige Weise? Wir haben das, denke ich, alle, die in der Gemeinde sind, wir haben das schon so oft mitbekommen, wie Menschen hungrig in die Gemeinde kommen, aber sich nicht nach Gott sehnen, nicht nach ihm hungern. So viele Menschen kommen hierhin, sind auch relativ schnell wieder weg. Sie kommen aufgrund von Krankheiten, von zerbrochenen Beziehungen oder der Sehnsucht nach Beziehungen. Aufgrund von Misserfolg, von Mobbing, von irgendwelchen Rückschlägen, die sie erlebt haben. Und sie wollen eine Lösung auf dieses Problem, aber keine Lösung auf das Problem der Sünde. Und wir haben das erlebt, wie diese Menschen, wie in Matthäus 13, das Wort Gottes mit Freude aufnehmen, aber es hat keine Wurzeln. Diese Menschen haben nicht genug Hunger nach dem Herrn. Sie haben nicht Hunger nach Gerechtigkeit. Leute, aber wir Christen haben Hunger nach Gerechtigkeit, weil wir wissen, wir brauchen Vergebung. Wir finden diese Erfüllung, diese Gerechtigkeit, die wir brauchen, um in den Himmel einzutreten, einzig und allein bei dem, der allein gerecht ist. Hast du richtig Hunger? Beschäftigt dich nur diese eine Sache, wie dieser Typ in der Wüste. Du kannst ihm geben, was du willst, er wird sich nur für diese eine Sache interessieren. Leute, und sind wir hier ehrlich? Die wenigsten hier, vielleicht sogar keiner, hat so Hunger nach Gott, nach Gerechtigkeit. Und wie oft haben wir Hunger und Durst nach den falschen Dingen und stopfen uns Lehmbällchen, geistliche Lehmbällchen rein, die anfangs sehr gut schmecken. Wie oft verlassen wir die Quelle des lebendigen Wassers, um uns Zisternen auszuhauen, die kein Wasser halten. Wie oft futtern wir diese Lehmbällchen und diese Schweineschoten? Wisst ihr, und die Ironie auch bei mir in meinem Leben ist, als ich diese Predigt vorbereitet habe, hatte ich anfangs nicht wirklich Hunger und Durst. Und das ist der Zustand von vielen, denke ich. Dass wir denken, wir sind schon satt. Wir haben doch schon Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben eine tolle Gemeinde. Es läuft. Ich bin gerettet, Halleluja. Aber sind wir wie diese Person in der Wüste, die nichts anderes will als essen und trinken? Die nichts anderes will als Jesus allein. Seine Gerechtigkeit. Leute, und wenn es euch so geht wie mir, dann liegt euch jetzt folgendes Gebet auf dem Herzen. Nämlich, Hunger danach zu haben, Hunger zu haben. Wenn wir jetzt sehen, ey, wir sind nicht so, wie Jesus hier diese Person beschreibt, die gesättigt wird. Wir haben Hunger und Durst nach anderen Dingen. Und wenn du dir jetzt denkst, ey, ich will aber so einen Hunger haben, dann mach das zu deinem Gebet, dass Gott dir Hunger gibt, danach Hunger zu haben, nach seiner Gerechtigkeit. Und der Herr wird es tun. Wisst ihr, wenn ich eine Sache bei der aktuellen Predigtserie gelernt habe, oder was mir bewusst ist, ist es diese Sache, nämlich ehrlich zu beten. Und ich würde behaupten, dass es genau das ist, was es bedeutet, geistlich arm vor den Herrn zu kommen. Dass wir dem Herrn sagen, Gott, ich will geistlich arm sein, aber ich bin es nicht. Bitte vergib mir diesen Stolz und diese Arroganz. Herr, ich will trauen über meine Sünde, aber ich kann es gerade nicht. Bitte zeige mir, wie viel dich die Sünde gekostet hat, dass ich traurig bin darüber. Und genauso auch mit unserer heutigen Seligpreisung. Gott, ich hungere und dürste nicht nach deiner Gerechtigkeit. Schenke du mir Hunger. Schenke uns Hunger, Herr Jesus. Eine weitere Illustration dafür, ich möchte das mal ganz kurz vorlesen, ist eine Geschichte aus einem Buch, das heißt The Last Crusade von Major Gilbert. Und hier gibt es einen Bericht darüber, der uns zeigt, wirklich, was es bedeutet, zu dürsten. Und hier schreibt er: Von Beersheba heraufgetrieben, drängte eine kombinierte Streitmacht aus Briten, Australiern und Neuseeländern auf die Rückseite des türkischen Rückzugs durch die trockene Wüste. Der Angriff übertraf ihren wasserführenden Kamelzug. Mit anderen Worten, die Soldaten kamen über ihre Wasservorräte hinaus. Die Wasserflaschen waren leer. Die Sonne brannte erbarmungslos aus einem Himmel, an dem die Geier erwartungsvoll kreisen. Unsere Köpfe schmerzten, schreibt Gilbert. Unsere Augen wurden blutunterlaufen und trüb im blendenden Licht. Unsere Zungen begannen anzuschwellen. Unsere Lippen färbten sich purpurschwarz und platzten. Diejenigen, die aus der Kolonne herausfielen, wurden nie wieder gesehen. Aber die verzweifelten Truppen kämpften sich weiter nach Scharia. In Scharia gab es einen Brunnen. Und hätten sie den Ort bis zum Einbruch der Nacht einnehmen können, wären Tausende nicht in der Lage gewesen, den Ort bis zum Einbruch der Nacht einzunehmen, wären Tausende zum Verdursten verurteilt gewesen. Sie mussten dorthin drängen, wo es Wasser gab, oder sterben. Wir kämpften an diesem Tag, schreibt Gilbert, wie Männer um ihr Leben kämpfen. Wir erreichten die Station Scharia an den Fersen der sich zurückziehenden Türken. Die ersten Objekte, die uns ins Auge fielen, waren die großen steinernen Zisternen mit kaltem, klarem Trinkwasser und die stille Nachtluft. Das Geräusch des in die Zisternen fließenden Wassers war deutlich zu hören und machte in seiner Nähe wahnsinnig. Doch kein einziger Mann murrte, als der Befehl gegeben wurde, das Bataillon in zweier Reihen vor den Zisternen in Stellung zu bringen. Er beschreibt die strengen Prioritäten. Die Verwundeten, diejenigen, die damals Wache hielten, Kompanie für Kompanie, so lautete der Befehl. Und es dauerte 4 Stunden, bis der letzte Mann sein Wasser getrunken hatte. Und in dieser Zeit standen sie 20 Fuß von einer niedrigen Steinmauer entfernt, auf deren anderen Seite sich Tausende von Litern Wasser befanden. Ich glaube, so schreibt Major Gilbert, dass wir alle unsere erste richtige Bibellektion auf dem Marsch von Beersheba zu den Scharia-Brunnen gelernt haben. Wenn unser Durst nach Gott so groß wäre, schreibt er, nach Gerechtigkeit, nach seinem Willen in unserem Leben, ein verzehrendes, allumfassendes, beschäftigendes Verlangen, wie reich wären wir dann an der Frucht des Geistes. Ich glaube, das verdeutlicht ganz gut, nach welchem geistlichen Zustand wir uns sehnen sollten. Als ob uns unsere geistlichen Lippen anlaufen, unsere geistliche Zunge anschwillt, weil wir uns so sehr sehnen nach dem Herrn, nach seiner Gerechtigkeit. Ein weiterer sehr interessanter Aspekt ist, dass hier nicht gemeint ist, dass gehungert und gedürstet wird nach etwas Gerechtigkeit. Wisst ihr, wenn wir sagen, ich habe richtig Hunger auf Burger, dann ist es für uns normal. Aber die Menge und die Zahl ist nicht definiert. Und das ist, wie gesagt, das ist eine normale Redewendung bei uns. Aber im Griechischen würde das Folgendes bedeuten, nämlich, ich habe Hunger auf alle Burger, die es gibt, wenn man das so formuliert. Und deswegen gibt es im Griechischen immer eine Mengenangabe, um das zu begrenzen, worauf man Hunger hat. Und das Interessante ist, diese Mengenangabe fehlt hier. Und ganz bewusst. Und Jesus macht uns deutlich, was es bedeutet, zu hungern und zu dürsten nach aller Gerechtigkeit, die es gibt. Und Jesus macht hier so wunderbar klar, dass diese Sehnsucht, dieser Hunger, dieser Durst nicht über sich nicht mit ein bisschen Gerechtigkeit zufrieden gibt, wie mit ein paar Tropfen für den Dürstenden, sondern er will alle Gerechtigkeit haben. Und das zeigt uns diesen unstillbaren Hunger, diesen unstillbaren Durst, den wir Christen haben sollten. Und dass dieser Durst und dieser Hunger nur in dem zu stillen ist, der bodenlos gerecht ist. Das ist unser Herr. Kommen wir zur dritten Frage. Was bedeutet es, gesättigt zu werden? Das Wort, das hier verwendet wird, bedeutet vollkommen satt zu sein. So erfüllt zu sein, so voll zu sein, dass auch nicht ein Tropfen noch reinpasst. Und dieser Gesättigte oder diese Sättigung hat, wie auch bei den anderen Seligpreisungen, sowohl einen zukünftigen Aspekt als auch einen gegenwärtigen Aspekt. Der gegenwärtige Aspekt ist, dass wir hier bereits diese Sättigung stückweit erfahren und in Ewigkeit den zukünftigen Aspekt vollkommen gesättigt werden. Und wisst ihr, wir sagen ja oft und gerne, zumindest mache ich das gerne, dass wir unsere Gemeinschaft als köstliche Gemeinschaft beschreiben. Und die Brüder unter uns als köstliche Brüder. Und ich weiß nicht, ich habe noch nie gehört, nennt ihr Frauen euch auch gegenseitig köstliche Schwestern? Vielleicht solltet ihr mal anfangen, weil das ist, vielleicht könnt ihr das nicht nachvollziehen, aber das ist etwas ganz Besonderes und das schweißt richtig zusammen. Und warum sage ich das? Ich sage das, weil eigentlich nur Jesus köstlich ist oder beziehungsweise er der Köstlichste ist. Und wisst ihr, zum Schluss der Predigt möchte ich euch einfach diese Köstlichkeit von Jesus versuchen, zumindest ein bisschen vor Augen zu malen, weil er es ist, der unseren Hunger stillt und unseren Durst. Und damit wir einfach anfangen, uns verzweifelt nach ihm zu sehnen. Im Psalm 23, 5 heißt es, du bereitest mir einen reich gedeckten Tisch. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. In Johannes 4, 14 heißt es, wer von dem Wasser trinkt, spricht Jesus, das ich gebe, wird in Ewigkeit nicht dürsten. In Johannes 6, 35 heißt es, ich, spricht Jesus, bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. In Johannes 6, 51 heißt es, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und abschließend noch der letzte Vers aus Psalm 17. Und da schreibt der Psalmist, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. und werde gesättigt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Leute, ich hoffe, dass diese jämmerliche Predigt einfach bewirkt, dass wir mit den Schweineschoten aufhören, dass wir mit den Lehmbällchen aufhören, dass wir aufhören mit den Zisternen, die kein Wasser halten, sondern dass wir hungern und dürsten nach dem Herrn. Und ich hoffe einfach, dass diese Verse, die von Jesus teilweise selbst gesprochen wurden, dass sie uns zeigen, dass Jesus der Einzige ist, wo wir Erfüllung finden. Lass uns zu ihm hinlaufen, zur Quelle des lebendigen Wassers. Abschließende Fragen möchte ich dir stellen. Hast du Hunger? Hast du Durst nach der Gerechtigkeit, vollkommen zu sein vor dem Herrn? Dann musst du zu ihm und zu ihm allein. Und möge doch seine Gerechtigkeit diese eine Sache sein, nach der wir hungern und dürsten, verzweifelt streben. Ist dein Hunger nach ihm bedingungslos? Willst du mehr von ihm? Achtung, wächst deine Unzufriedenheit über dich selbst und wächst gleichzeitig dein Trost in ihm? Hast du verzweifelte Sehnsucht nach ihm? Wenn nicht, gibt es zwei Optionen. Entweder bist du kein Christ oder du bist ein Christ, der sich gerade vollstopft mit Lehmbällchen. Und für beide gibt es eine Lösung. Komm zu Jesus und werde satt. Lieber Heiland, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns deine Gerechtigkeit gibst. Herr, aber wir wollen wie Mose, nachdem wir so viel auch empfangen haben von dir, wir wollen mehr. Und wir wollen gemäß dem leben, was du uns geschenkt hast bereits. Herr, wir wollen gemäß der Rechtfertigung leben, die du uns gegeben hast. Und so bitte ich dich, dass wir in Heiligung wachsen und dass es ein zentrales Verlangen wird in uns. Das verzweifelte Streben nach mehr Heiligung. Herr Jesus, und ich bitte dich so sehr darum, wie wir am Sonntag gehört haben, dass wir unsere Götzen aus dem Leben verbannen, dass wir doch nicht Befriedigung suchen und Erfüllung suchen bei den Dingen, die uns letztendlich den Tod bringen. Herr, und ich bitte dich, dass jede Person hier in dem Raum, die gerade meint, dass die Lehmbällchen gut schmecken, oh Gott, bitte bewahre und schenke, dass wir umkehren zu dir. Gott im Himmel, bitte schenke, dass wir hungern danach, Hunger zu haben. Herr, und dass wir jetzt hier nicht rausgehen und uns denken, oh, ich habe keinen Hunger, gut ist, sondern dass wir danach streben, Hunger zu haben. Oh, Herr Jesus, und das kannst nur du geben. Liebe Heiland, und du bist es wert, und du bist so gut, so köstlich, so wunderbar, so schön, so friedfertig. Und du lädst uns ein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch erquicken. Bei dir ist der reich gedeckte Tisch, nach dem wir uns so sehnen. Bei dir wird unser Becher gefüllt, so dass er überfließt. Bei dir finden wir Vergebung und Erfüllung. Ach Herr, mögen wir das als Jugend erleben und auch als Gemeinde. Danke, Jesus, für dein Wort in Jesu Namen. Amen.